¿Qué onda?
¿Qué onda?
¿Qué onda?
¿Qué onda?
¿Qué onda?
¿Qué onda?
Stimmen aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Das Onda-Info 174 ist das erste im neuen Jahr. Prost Neujahr sollte ich also eigentlich schreien, aber angesichts der allgemeinen Katerstimmung wird nicht viel mehr als ein leises Bienvenidas y Bienvenidos draus. Dass wir euch mit dem alten Anfangsjingle nerven, hat einen Grund. Wegen der zahlreichen Feiertage, die uns die da oben aufgezwungen haben, war hier in der Redaktion Kurzarbeit angesagt. Diesem Umstand habt ihr es zu verdanken, dass ihr nun in den Genuss einiger Beiträge kommt, die zwar im alten Jahr schon gelaufen sind, die es aber durchaus wert sind, noch einmal gehört zu werden. Da sind zum Beispiel ehemalige Folterknechte, die in Brasilien jetzt beim Samba den Ton angeben. Für Arme gibt es nun in Mexiko eine Art Gebrauchsanweisung für das illegale Überqueren der US-Grenze. Für die Reicheren gibt es einen Freizeitpark, in dem selbiges nachgespielt werden kann. In der mexikanischen Hauptstadt hingegen üben sich Punks in der hohen Kunst des Gemüseanbaus. Die Kolleginnen und Kollegen von freien Radios und Radios Comunitarias in Brasilien haben es nicht leicht. Auch dort gilt beim Kampf um Sendeplätze, der Stärkere gewinnt. Doch die brasilianischen Radiomacher lassen sich nicht einschüchtern. Und zum Schluss stellen wir euch die kubanischen Rapper Orishas vor. Sie leben zwar seit 10 Jahren in Europa, ihre Heimat tragen sie aber auch weiterhin im Herzen. Wir haben ein wenig mit ihnen geplaudert. Viel Spaß mit diesem inoffiziellen Best-of wünschen wir vom Onda Info.
Macabre Karneval in Brasilien. Keine Frage, der Karneval in Rio ist das wohl wichtigste Event im brasilianischen Kulturkalender. Zu Recht überlässt man die Organisation der jährlichen Samba-Parade deshalb Profis. Dem ehemaligen Militär, Capitão Guimarães zum Beispiel, der seit den 80er Jahren den Vorsitz der Samba-Schulen in Rio innehat. Dass Guimarães während der Diktatur bereits eine steile Karriere als Folterknecht hingelegt hat, stört in Brasilien bislang scheinbar kaum jemanden. Der brasilianische Staat hat sich bis heute nicht sonderlich bemüht, die Verbrechen der Militärdiktatur aufzuarbeiten. Von 1964 an wurde in Sambalandia das nationale Motto Ordnung und Fortschritt besonders rigide durchgesetzt. Die Bilanz? Hunderte Ermordete und Verschwundene sowie tausende gefolterte Oppositionelle. Die Täter werden immer noch durch ein Amnestiegesetz geschützt. Zwei von ihnen, der heutige ultrakonservative Ex-Gouverneur Antonio Carlos Magalhães und der frühere Diktaturminister Delfim Neto, sitzen gar in der Regierungskoalition von Präsident Lula da Silva. Doch nun steht erstmals doch ein renommierter Knochenbrecher vor Gericht. Nein, kein Parlamentarier und auch nicht der Karnevalskönig Guimarães, sondern Oberstleutnant Brianchi Ustra, der zur Zeit der Diktatur in einem Folterkeller in São Paulo wirkte. 4 ehemalige Gefangene haben zusammen mit der Menschenrechtsorganisation Tortura Nunca Mais nun einen Prozess angestrengt. Die Kläger stapeln tief. Nicht Entschädigungen oder Gefängnis fordern sie, sondern nur, dass der Staat öffentlich erklärt, Ustra als Folterer beschäftigt zu haben. Ob Ustra auch wirklich schuldig gesprochen wird, bleibt abzuwarten. Indes bereitet Tortura Nunca Mais schon die nächste Klage vor, gegen den Karnevalskönig Guimarães höchstpersönlich. Der wird auch dieses Jahr wieder winkend auf dem Umzugswagen durch Rio rollen. Zeit eigentlich, ihn endlich vom Thron zu kicken.
Let's grab 'em all.
Die mexikanische Regierung sorgt sich um das Wohl ihrer Bürgerinnen und Bürger. Das zeigt ein vom mexikanischen Außenministerium veröffentlichter Ratgeber, in dem Tipps und Hilfestellungen zur illegalen Grenzüberquerung gegeben werden. Die Broschüre empfiehlt zunächst, von dem gefährlichen Unterfangen abzulassen. Wer dennoch beschließe, die Grenze ohne Visum zu überqueren, solle sich besser an die Ratschläge der mexikanischen Regierung halten.
Der Guía para el Migrante Mexicano ist eine Art Gebrauchsanweisung zur illegalen Einwanderung. Er warnt zum Beispiel davor, Flüsse zu durchqueren. Denn viele Grenzgänger verunglücken, weil sie die Strömungen des Flusses unterschätzen. Im Comic-Stil mit bunten Bildern empfiehlt der Ratgeber.
Einen Fluss zu durchqueren kann sehr gefährlich sein, vor allem Nacht. Die Kleidung nimmt an Gewicht zu, wenn sie nass wird, und dies erschwert das Schwimmen.
Statt Ertrinken lieber im Hitzedelirium verdursten? Dann sollte der vorausschauende Grenzüberquerer den Weg durch die Wüste wählen.
Wenn du durch die Wüste gehst, versuche die Tageszeit zu nutzen, an denen die Hitze nicht so stark ist.
Neben Orientierungsverlust ist Dehydrierung eine große Gefahr.
Salzwasser hilft, deinen Elektrolythaushalt zu regulieren. Auch wenn du mehr durchführst, wenn du Salzwasser trinkst, ist die Gefahr zu dehydrieren wesentlich geringer.
Wer sich die Grenzüberquerung nicht alleine zutraut, kann sich in die Hände eines Schleusers begeben. Coyote, Pollero oder Patero heißen sie. Doch auch vor den Schleusern wird der unbedarfte Auswanderer gewarnt.
Sie können dein Leben in Gefahr bringen, indem sie dich durch Flüsse, Kanäle, Wüstengebiete, über Eisenbahngleise oder schnelle Straßen führen. Dies hat schon den Tod von Hunderten von Personen verursacht.
Der Migrationsführer übt sich auch als Knigge für den richtigen Umgang mit Polizisten.
Wirf keine Steine oder Gegenstände auf Polizeibeamte oder ihr Auto, da dies als Provokation gedeutet wird.
Lauter nützliche Hinweise, die auch Anfänger sicher über die Grenze bringen. Migration für Dummies also? Nicht ganz. Es gibt auch Informationen, die im Notfall wirklich helfen können. Zum Beispiel, wenn es um die Telefonnummern der Konsulate geht. Oder um die Rechte, die alle Menschen haben, auch illegale Einwanderer auf US-amerikanischem Boden. Oft sind die Migranten nämlich der Willkür der Einwanderungsbehörden schutzlos ausgeliefert. Das Recht auf Nahrung und Wasser, auf ärztliche Betreuung und vor allem auf eine respektvolle Behandlung dürfte jedoch keinem verweigert werden. Warum der mexikanischen Regierung so viel am Wohl der Auswanderer liegt, zeigt ein Blick auf die Zahlen der wirtschaftlichen Rücküberweisungen, der sogenannten Remessas. Ganze Regierungsbezirke werden von dem Geld der in den USA lebenden Mexikaner finanziert. Und auch in den USA würde ein Fehlen der mexikanischen und mittelamerikanischen Arbeitskräfte die US-amerikanische Wirtschaft teilweise lahmlegen. Hier sind Ernte- und Saisonarbeiter genauso unabdingbar wie dauerhaft in den USA lebende Wahl-US-Bürger, die im Servicebereich arbeiten. Dennoch geht ein Aufschrei durch Kalifornien und den Südwesten der USA. Einige US-Bürger und die Antimigrationsbewegung sehen ihr Land von einer Hispano-Invasion bedroht. Den Migrationsratgeber betrachten sie als glatte Kriegserklärung. Und an Paranoia und Angst vor dem angeblich so anderen fehlt es erst recht nicht. In jedem mexikanischen Tomatenpflücker stecke eben doch ein potenzieller Selbstmordattentäter. Wie es sich anfühlt, die in unzähligen Liedern besungene Linie zu überqueren, will ein Freizeitpark im mexikanischen Bundesstaat Hidalgo auf seine Art vermitteln.
Geile Nacht. Es wird Nacht und der Spaziergang beginnt. Von Anfang an hörst du Stimmen. Beeil dich. Mach verdammt nochmal die Lichter an. Und du beginnst dich zu fragen, ob das Spiel ernst ist. Der Weg führt dich durch mysteriöse Orte, die Geschichten erzählen. Felsen, die aus der Entfernung wie Figuren aussehen. Wenn du tief in diesen magischen Orten eingetaucht bist, erscheint ein Licht, drohend und entmutigend. Es zeigt dir, dass die Migra, die Grenzpolizei, nahe ist und deine Träume gerade den Bach hinuntergehen.
Eine Migrationssimulation, die am Mystischen kratzt. So versucht die Internetseite von dem Tourismusveranstalter Eco Albert, die Neugierde auf das Freizeitabenteuer Caminata Nocturna, Nachtspaziergang, zu wecken. Die Besucher sollen sensibilisiert werden für das, was mexikanische Einwanderer auf dem Weg zum amerikanischen Traum durchmachen müssen. Für 4 Stunden Abenteuerspaß muss der Freizeittourist knappe 14 Euro berappen. Die reale Grenzüberschreitung kostet den Einwanderer hingegen, wenn nicht Kopf und Kragen, doch zumindest Haus und Hof. Um Coyotes und Polleros zu bezahlen, müssen viele den Familienbesitz verpfänden. Auf den Abenteurer warten am Ende Softdrinks, Hamburger und die Rückkehr in ein relativ sicheres, gepolstertes Leben. Abenteuerurlaub im Elend der anderen und ein Regierungskomik als Wegweiser in die Ungewissheit? Welche Inszenierungen wird es beim Migrationsspektakel noch geben? Wo liegen die Grenzen der Absurditäten?
Zum Alltag der politisch bewussten Punks in Mexico City gehört das Prinzip des Do-it-yourself. Alles kann selbst gemacht werden. In der 25-Millionen-Metropole gibt es dazu vielfältige Möglichkeiten. Nur ökologischer Gemüseanbau scheint unvorstellbar. Doch genau das versucht eine Gruppe von Anarcho-Punks in die Tat umzusetzen. Ihr Gartenprojekt nennt sich Tierra Viva und liegt in einem Randbezirk von Mexico City in der Ecke eines Recyclinghofs. Wir schauten uns ihr Gärtchen einmal genauer an und sprachen mit zwei Punks über Radieschen und Rebellion. Ein Punk aus Mazatlán beschreibt den Garten.
Er liegt im Südwesten der Stadt, in Iztapalapa. Also gerade haben wir Erdbeeren, Limonen, Mangold, Minze. Es gibt Petersilie, Cilantro, Kakteen und Radieschen. Außerdem wachsen hier rote Beete, Orangen, Himbeeren. Und bald ist die Jahreszeit, um Bohnen, Mais und auch Zucchini anzubauen. Wir haben hier auch Maguey und Kaktus angepflanzt. Und Salat gibt es auch noch.
Ihr Wissen haben sich die Punks mit Workshops über ökologischen Gartenbau und Permakultur selbst angeeignet. Der Begriff Permakultur entstand aus der Verknüpfung der englischen Begriffe Permanent Agriculture, also dauerhafte Landwirtschaft. Die Idee dabei ist, sich weitgehend selbst versorgen zu können. Dies soll mit einem geringen Aufwand und einer bestmöglichen Nutzung aller vorhandenen Materialien geschehen. Einige Schwerpunkte bilden dabei nachhaltige Nahrungsproduktion, Recycling und die Entwicklung sozialer Strukturen. Doch der Erfolg ist eher bescheiden, wie einer der Punks erklärt.
Wir haben nicht genug Platz, um richtig anzubauen. Und wegen der städtischen Bedingungen, in denen wir leben, ist es für uns oft schwer, hierher zu kommen. Es wächst hier nicht so viel, also haben wir letztlich auch nur wenig davon. Dieser Ort ist eher gedacht als Raum zum Üben, zum Ausprobieren. Weil wir nicht wussten, wie man anbaut, haben wir es hier gelernt. Wir wussten nicht, wie wir ökologisch bauen können oder Kompost machen. Und das konnten wir hier auch lernen. Es ist ein Platz für die Praxis, auch für andere Leute, die kommen und rumprobieren wollen.
Der Punk aus Mazatlán ergänzt:
Unser Projekt war zunächst ein Versuch, ökologische und didaktische Freiräume zu schaffen. Wir haben verschiedene Sachen gelernt und wollen dieses Wissen an andere interessierte Leute aus der Gegend weitergeben. Zum Beispiel, wie man Plätze findet, wo man anpflanzen kann. Dadurch, dass man in einer Stadt lebt, dass man automatisch lebt, haben sich die Leute von diesem ökologischen Aspekt der Natur entfernt. Man kauft die Sachen im Supermarkt und sieht nie, wo sie herkommen. Dieses Projekt ist ein Versuch, um zu lernen. Und das, was wir lernen, wollen wir an die Leute weitergeben, die Interesse daran haben, die sich wehren wollen.
Trotz der geringen Ernte ist der Anspruch an das Projekt also groß. Denn abgesehen von selbstgezogenem Gemüse geht es darum, zu versuchen, autonom zu leben, ohne auf den Staat oder sonstige Obrigkeiten angewiesen zu sein. Zum Abschluss betonen die Punks aus Mexico City und Mazatlán:
Wir versuchen eher, Sachen in unserem Alltag zu machen, die mit dem brechen, was uns der Kapitalismus aufdrückt. Wir versuchen, etwas über andere Lebensformen, über andere Formen des Widerstandes zu lernen und gemeinsam mit denen, die Widerstand leisten, ein freieres Leben zu führen. Wir möchten dafür kämpfen, die Kontrolle über unsere Leben wiederzuerlangen, für ein selbstbestimmtes Leben.
Der Widerstand soll weitergehen. Wir möchten für Freiräume sorgen, wo man unsere Widerstandskultur verbreiten kann.
Mit ihrer ökologischen Oase haben sie immerhin schon mal einen kleinen Freiraum im hektischen Großstadtleben geschaffen. Doch zunächst einmal werden nach dem gemeinsamen Gärtnern ein paar Pesos zusammengeworfen, um den Tag mit unökologischen, aber trotzdem leckeren Tortillas und mexikanischem Punkrock aus der Konserve gemütlich ausklingen zu lassen.
Irmão, se liga na missão, rádio comunitária não é pirata não. Ei, irmão, se liga na missão, rádio comunitária não é crime não. Pode crer.
Schätzungen zufolge gibt es in Brasilien über 15.000 Radios Comunitarias, verteilt über alle Regionen des größten Landes Lateinamerikas. Diese kleinen Gemeindesender sind mit den hiesigen freien Radios vergleichbar, jedoch mit einer sehr lokalen Ausrichtung. Zudem sind die Radios Comunitarias an repräsentative Organisationen der jeweiligen Gemeinde gebunden. Ihre Aufgabe ist, Medium der ganzen Gemeinde zu sein und allen, unabhängig von politischen und religiösen Präferenzen, das Mikrofon zur Verfügung zu stellen. Die Idee, mittels Basismedien die extrem kommerzielle und monopolisierte Medienlandschaft in Brasilien zu demokratisieren, trifft allerdings auf heftigen Widerstand. Seit Jahren werden die Gemeinderadios von der Regierung wie auch von den etablierten Medien kriminalisiert. Als illegale Privatsender gebrandmarkt, wird den Radioaktivisten sogar allen Ernstes vorgeworfen, sie würden durch Frequenzstörungen Flugzeugabstürze verursachen. Ein zentrales Problem ist die Verstrickung von Polizei- und Medienkonzernen, berichtet Maninho, einer der Moderatoren des Radios Estéreo Valley in Volta Redonda im Südosten Brasiliens.
Immer wenn die Polizei auftaucht, steckt jemand von den großen Medien dahinter, der dafür bezahlt. Die Beamten der Polizei werden dafür bezahlt, dass sie die Basisradios schließen. Wenn man dann unvorsichtig die Tür öffnet, nehmen sie alle Geräte mit.
Im Auftrag der Telekommunikationsbehörde Anatel schließt die Polizei im Durchschnitt jeden Tag 3 Radios Comunitarias. Oft werden die spartanischen Räume der Radios von schwer bewaffneten Uniformierten gestürmt, die Radiomacher festgenommen und alle Geräte beschlagnahmt. Unter der Regierung des Ex-Gewerkschafters Lula da Silva hat die Repression gegen die nicht kommerziellen Radios sogar noch zugenommen. Hauptverantwortlich ist Kommunikationsminister Elio Costa, der früher für Brasiliens größte Mediengruppe O Globo tätig war und heute alles dafür tut, die Privatsender vor der unliebsamen Konkurrenz der Basisradios zu schützen. Rodrigo Dolandelli vom Radio Novos Rumos in Queimados im Bundesstaat Rio de Janeiro.
Die Radio Comunitarias werden heute von der Behörde Anatel verfolgt, weil Präsident Lula als Kommunikationsminister Helio Costa eingesetzt hat, der enge Verbindungen zu den großen Massenmedien hat. Mittlerweile ist die Bewegung der Basisradios die soziale Bewegung, die im Land am meisten Verfolgung ausgesetzt ist.
Das Instrument, mit dem die Radios Comunitarias in Brasilien bekämpft werden, ist paradoxerweise ein Gesetz, für das die Radioaktivisten lange gekämpft haben. Es definiert die Kriterien für die Gemeindesender und ermöglicht ihnen erstmals, eine Lizenz zu beantragen. Doch in der Praxis bewirkt es das Gegenteil. Absurde bürokratische Hürden, hohe Antragskosten und unendlich langsame Bearbeitungszeiten der Lizenzanträge führen dazu, dass die meisten Radios seit vielen Jahren auf eine Sendererlaubnis warten. Und sollten sie in dieser Zeit auf den Äther gehen, sind sie illegal und der Willkür der Polizei ausgeliefert. Seit Verabschiedung des Gesetzes 1998 wurden über 9000 Radios geschlossen und nicht einmal 3000 legalisiert. Von den erwähnten 15.000 Gemeinderadios sind nur ein kleiner Teil wirklich Radios Comunitarias, so wie die Aktivisten und das Gesetz es definiert. Die meisten derjenigen, die sich als Basisradios bezeichnen, nutzen diese Rechtsform, um andere Zwecke mit dem Medium zu verfolgen. Entweder Politiker, die für sich werben lassen, Kirchen, vor allem evangelikale Sekten, oder einfach Unternehmer, die den Sender kommerziell nutzen. Obwohl all diese Tätigkeiten im fraglichen Gesetz der nicht kommerziellen Sender explizit verboten werden, wies Vinicio de Lima in einer kürzlich veröffentlichten Studie nach, dass über 50% aller vom Kommunikationsministerium autorisierten Radios enge Verbindungen zu professionellen Politikern haben. Anstatt Basismedien den Betrieb zu ermöglichen, vergeben die zuständigen Behörden die Lizenzen also offenbar gegen politische oder finanzielle Gefälligkeiten, schließen die Autoren der Studie. Nicht zuletzt sind es aber auch hausgemachte Streitigkeiten, die den Verfechtern alternativer Medien zu schaffen machen. Es gelingt ihnen nicht, sich landesweit zu organisieren. Stattdessen existiert eine Vielzahl von Gruppen und Verbänden, die sich gegenseitig ausbremsen und in den diversen Internetforen mit Vorliebe verleumden. So gibt es neben den Radios Comunitarias auch die Radios Livres, die freien Radios. Diese standen am Anfang der Bewegung. Schon vor über 20 Jahren entstanden an Universitäten die ersten Radios Livres, während die Comunitarias mit ihrem Konzept, Medium von und für eine jeweilige Gemeinde oder ein Stadtviertel zu sein, erst Jahre später entstanden.
Radio Comunitaria, é legal, é legal.
Trotz aller widrigen Umstände sind die Basissender in Brasilien ein wichtiges Medium. Die Macher und Macherinnen lassen nicht locker, es bringt ihnen Spaß und sie sind von der Bedeutung ihrer Arbeit überzeugt. In vielen Gegenden, im Landesinneren beispielsweise, wo die kommerziellen Sender keine eigenen Programme anbieten, haben Radios Comunitarias eine immense Bedeutung und haben Einschaltquoten von 50 oder mehr Prozent. Dieses Potenzial erklärt auch, weswegen die Initiativen den kommerziellen Medien ein Dorn im Auge sind. Dadurch, dass die Radios Comunitarias Teil der Gemeinden, ihres Alltags und ihrer Probleme sind, ist ihr Programm oft attraktiver und für alteingesessene politische Seilschaften gefährlich. José Soares, frisch gewählter Präsident des Radios Novus Rumus, erklärt, was ihre Berichterstattung ausmacht.
Über unsere Gemeinden in der Baixada Fluminense wird in den Medien nur berichtet, wenn große Tragödien passieren. Für gute Nachrichten hingegen gibt es nie Platz. Deswegen sind die Gemeinderadios so wichtig, wie das Radio Novos Rumos, das als das erste Radio Comunitaria Brasiliens gilt. Darüber hinaus ist das Radio ein Referenzpunkt für Jugendliche. Die Leute hören das Radio und kommen vorbei. Die Gemeinde macht richtig mit.
Ein anderes Beispiel für die Funktion von Radios Comunitarias ist Palmares FM. Der Sender entstand mit Hilfe der Landlosenbewegung MST, deren Mitglieder nach einer Besetzungsaktion im Bundesstaat Pará im Norden Brasiliens die Siedlung Palmares gründeten. Zuerst war das Radio nur über Lautsprecher, die an Strommasten befestigt werden, zu hören. Seit Juli dieses Jahres sendet es auf Ultrakurzwelle. Elisabeth Santos erklärt, wie wichtig ihr Sender in diesem abgelegenen Gebiet ist.
Das Radio hat eine sehr wichtige Funktion. Vor allem auf dem Land haben die Leute oft nur zu einer Art Information Zugang, zum Fernsehen, das von der Globo-Gruppe dominiert wird, und zu Radios, die alle kommerziell sind. In Bezug auf Information bekommen die Leute bei uns Programme zu hören, die sie wieder für den Kampf um ihr Land motivieren. Es ist Aufgabe der Basisradios, eine klare Analyse der Realität zu machen und darüber zu informieren, was die traditionellen Sender nicht bringen.
Das Motto der Radios auf Landbesetzungen lautet ganz einfach: Weg mit dem Medienmonopol. Wir brauchen eine Agrarreform auch in der Luft.
Wie aus dem Nichts tauchte 1999 in Paris die kubanische Band Orishas auf und wirbelte mit ihrer Mischung aus spanischsprachigem Hip-Hop und Elementen der traditionellen kubanischen Musik die europäische Musikszene auf. Nur kurze Zeit später setzte sich der Siegeszug ihres Debütalbums Alo Cubano in ihrer kubanischen Heimat sowie in Lateinamerika und in den USA fort. Mittlerweile, nach 3 regulären Alben, mehreren Grammy-Nominierungen und einer Fülle von goldenen Schallplatten, scheint für die drei Mit-30er der Zeitpunkt gekommen zu sein, eine Art Rückschau zu halten. Ihr aktuelles Best-of-Album, Antidiotico, ist dabei der Schlüssel, die Orishas in ihrer ganzen Bandbreite zu verstehen, meint Yotuel, Rapper der Orishas.
Ich glaube, es spiegelt 10 Jahre Karriere von 3 kubanischen Migranten, die ihre Heimat verließen, um sich ein neues Leben aufzubauen, die kämpfen und eine neue Sprache lernen mussten, die eine neue Familie gründeten und neue Freunde fanden, die also wieder bei Null anfangen mussten. 10 Jahre sind eine lange Zeit, aber jetzt ist auch der Moment, innezuhalten und zu schauen, was haben wir in dieser Zeit geleistet und erreicht.
Geleistet haben sie zweifellos eine Menge. Die Anfänge waren sehr schwierig, als sie sich mittellos und halblegal in Paris formierten. Und jetzt, nachdem sie so viel in und durch Europa erreicht haben, ist das Leben auf dem Kontinent alles andere als normal für sie, sagt Roldan, Sänger der Band.
Die Hälfte unseres bisherigen Lebens und unserer Erinnerungen gehören Kuba. Für mich kann ich sagen, dass ich versuche, mich dem Leben in Paris und in Europa anzupassen, aber gewöhnen werde ich mich nie daran. Das ist unmöglich.
Tremenda desilusión.
In ihren Texten halten die Orishas die Erinnerungen an ihr Leben im kubanischen Barrio aufrecht. Sie singen über die Jugendlichen, über die afro-karibische Religion Santeria, aber auch über die täglichen Probleme von Mangelwirtschaft, Drogen und Prostitution. Das Leben im vermeintlichen Paradies Europa ist mittlerweile ebenfalls ein wesentlicher Bestandteil der kritischen Reflexion in ihren Songs.
Wir erzählen vom Leben der Migranten, wie sie sich wohlfühlen, aber auch wie sie leiden und woran es ihnen mangelt. Wir reden über unser Heimweh, unsere Sorgen und unsere Freude. Ich glaube, darum geht es in unserer Musik. Egal, aus welcher Gegend Lateinamerikas du nach Europa kommst, hilft sie dir, dich besser vorzubereiten und geistig und emotional nicht ganz so schutzlos zu sein.
Obwohl 11 Millionen Kubaner sie kennen und schätzen, obwohl Fidel Castro sie höchstpersönlich zum Essen einlud, um sich über Hip-Hop und Rap informieren zu lassen, die lange als Musik des Feindes verpönt waren, in ihrer Heimat hätten sie niemals denselben wirtschaftlichen Erfolg haben können wie in Europa. Es gibt dort einfach keinen Markt für CD-Produktionen. Der Monatslohn der Kubaner ist zu gering, um sich die teuren Silberlinge leisten zu können. Verdienen können Musiker in Kuba nur durch ihre permanente Live-Präsenz und durch das Rotieren ihrer Stücke im Radio. Trotz ihrer physischen Abwesenheit haben die Orishas in Kuba die Musikszene nachhaltig verändert und die Tür für eine Vielzahl ähnlicher Experimente urbaner Musik geöffnet. Womöglich sind die Orishas ja bereits jetzt schon Botschafter Kubas in Sachen neuer progressiver Musik.
Nein, nein, langsam. Also diese Frage ist uns schon so oft gestellt worden, dass wir es mittlerweile schon selbst glauben. Klar, aber es hilft dir schon gewisserweise, weil du Verantwortung übernimmst und dich dazu verpflichtest, die Musik und die Texte sehr ernst zu nehmen. Und gut, wenn wir also Botschafter der neuen und jungen Musik Kubas sind, dann fühlen wir uns sehr geehrt, dass die Leute uns diese Verantwortung übertragen.
Pläne für eine Rückkehr nach Kuba haben die Orishas vorläufig nicht. In Paris, Madrid und Mailand, wo die drei leben, haben sie sich ihr kleines kubanisches Refugium aufgebaut. Dort treffen sie sich mit Freunden, trinken Rum, aus Kuba natürlich, kochen Bohnen mit Schweinefleisch und spielen Domino. Einmal im Jahr besuchen sie ihre Familien in der Heimat, treffen sich mit alten Freunden und ehemaligen Nachbarn. Die politischen und gesellschaftlichen Ereignisse auf der Insel nehmen sie aber auch aus der Ferne sehr genau wahr. Der nunmehr einjährigen Abwesenheit des Maximo-Leader Fidel Castro von der offiziellen politischen Bühne misst Roldan keine allzu große Bedeutung bei. Von einem Wandel gar will er nichts wissen.
Das glaubst aber auch nur du, dass der Typ verschwunden ist. Die Dinge haben sich nicht wirklich verändert. Es gibt ein, zwei Änderungen hier, eine kleine Öffnung in Richtung Ausland dort. Angestoßen wurde das von seinem Bruder Raúl Castro. Ansonsten äußern sich die Kubaner nicht besonders. Die Situation ist eigentlich wie immer. Wir glauben, dass es momentan keinen radikalen und einschneidenden Wandel geben wird. Wir werden sehen. Allerdings hoffen wir, dass egal was geschieht, es das Beste für das kubanische Volk sein wird und dass vor allem die USA nicht ihre Klauen über uns ausbreiten werden. Wir möchten von niemandem Kolonie sein. Seit 40 Jahren versuchen wir, die Dinge auf unsere Weise zu meistern. Und ja, hoffen wir, dass die Probleme im eigenen Haus gelöst werden.
Orisha? Pitbull? Ay, mi madre, ya tú sabes. Latinos, pon las manos para arriba, párense y prepárense, dale.
Otra vez Orisha se pegó, ya está aquí, pa' que no digan que se ha quedado en Bali, pa' que no siga comentando, ya mi banco está aquí, si esto es tuyo, recoge lo que ahora me toca a mí. One, two, three, ¿dónde está? ¿Cuál es? El que dicen que te capité, porque mira que tengo ganas.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika www.npla.de.